dann schiebe ich gleich noch etwas nach, damit wir die Orientierung im Labyrinth ein für alle Mal auch dann hinter uns haben. Und das ist die zweite Skizze, die ich hier verteilt habe. Diese Skizze stammt von Peter Keicher. Ich habe mir die an einer Stelle sozusagen nachgestellt. Zu dieser Skizze, die jetzt hier statisch dasteht, muss ich allerdings oder kann ich etwas ergänzen. Peter Keicher ist ein Forscher, der am Wittgenstein-Archiv auch kräftig tätig war und der eine hoch vielversprechende Projekt, ein sehr, sehr vielversprechendes Projekt betreut, initiiert hat. Das ist seine Doktorarbeit. Und diese Doktorarbeit besteht darin, das, was ich Ihnen von Michael Nedo gezeigt habe, so als allgemeinen Überblick, jetzt um vieles detaillierter zu machen für alle Werkphasen von Wittgenstein. Und wie es das Glück will, hat er die eine Werkphase, die wir gerade jetzt hier brauchen und besprechen, hat er schon durchgearbeitet und hat es auch in eine HTML-Version gebracht. Die ist privat, die kann er nicht zur Verfügung stellen, das ist sozusagen seine Arbeit und im digitalen Bereich, gerade an einer solchen zentralen Stelle, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Was da zu sehen ist, ich habe Ihnen also quasi die Struktur habe ich Ihnen mitgegeben. Sie sehen hier, also ein bisschen hineingezoomt, den Zusammenhang derselben Manuskripte, von denen ich gesprochen habe. Sie haben hier die Taschen. Notizbücher. Aus diesen Taschennotizbüchern speisen sich Manuskript 114 und 115, philosophische Bemerkungen. Ich habe etwas noch nicht erwähnt, das, was Sie sehen können und werden, wenn Sie diese Online-Texte Manuskript 115 ansehen. Das Manuskript 115 ist selbst zweigeteilt. Es geht nur bis zu einem gewissen Punkt und nach dem Punkt gibt es einen ganz anderen Text aus dem Jahr 1936, der in Richtung Braunbuch ist und der so anfängt wie die philosophischen Untersuchungen. Das wird uns später mal interessieren, denke ich. Darum steht hier Manuskript 115i. Das ist also der erste Teil von dem Manuskript 115. Und Sie sehen auch das große Format. Die Besonderheit von dieser Sache von Peter Keicher ist, dass er das halbwegs sozusagen dynamisch gemacht hat, dass er die Beschreibungen der einzelnen Manuskripte, was da drin vorkommt, welche Taschennotizbücher wohin gehen und so, dass er die jeweils hier zugänglich macht durch den entsprechenden Klick. Und Sie sehen hier, wenn wir also beim Manuskript 115 sind, philosophische Bemerkungen, Manuskriptband Seite 1 bis 117. Das sind diese 117 Seiten, wo es, nachdem es dann abbricht, aus dem Jahre 33, 14.12.33, das haben wir schon gesehen, beginnt das Ding. Der erste Teil des 11. Manuskriptband ist die unmittelbare Fortsetzung der Umarbeitung des Big TypeScripts im 10. Manuskriptband und so weiter. Das ist also etwas, wo man sich, wenn man das genauer haben will, muss man sich mit ihm auseinandersetzen. Der Peter Keicher ist auch Teil von unserer Arbeitsgruppe, also da wird noch ein wenig Gedankenaustausch durchaus möglich sein. Er macht etwas, was, wenn ich sie jetzt weiter schreibe im Vergleich zu dem, was meine Arbeit ist, eine sehr, sehr gute Ergänzung ist. Also er skizziert an dieser Stelle die ganze manuskriptmäßige Infrastruktur. Muss ich dann nicht mehr machen und ich gehe zum nächsten Punkt dieser Exposition, wenn Sie die erste Wittgenstein-Seite wählen, dann finden Sie hier unter der Software Download Ape. Das ist jetzt der anonyme FTP-Server, von dem aus sie sich jeweils das Wittgenstein-Kommentierungsprogramm holen können, um das herum meine Arbeit an dieser Stelle kreist. Das ist dieses Witcom 08. Im Moment ist das noch die Version, es gibt schon ein bisschen neuere, aber die sind noch nicht ganz ready for release. Das ist eine Version vom vergangenen Jahr. Vor allem der Kommentar, der von mir da drinnen ist, ist kürzer und ganz schlampig getippt, habe ich im Nachhinein erschreckt festgestellt. Es war noch, ist noch nicht wirklich für die Öffentlichkeit. Wenn Sie sich das anschauen und wenn Sie sich's holen, wenn Sie es noch nicht haben, dann holen Sie sich bitte auch das Structure 001 XML. Das ist zumindest Korrektur gelesen und geben das Structure 001 an der entsprechenden Stelle rein in Ihrem in ihrer persönlichen Home-Installation. Das, was Sie hier sehen übrigens, diese zwei anderen Dinge, diese PDF-Files, sind auch nicht uninteressant. Das sind die PDF-Versionen der HTML-Online-Versionen. Es ist recht mühsam, HTML zu drucken und an bestimmten Stellen und das sind hier die viel besseren layout-technischen Möglichkeiten. Also für die Arbeit zu Hause empfiehlt sich das hier. Jetzt zeige ich Ihnen, wie das Ding aussieht, dieser Wittgenstein-Kommentar, wenn man ihn ausgepackt hat. Also Sie holen sich den und entpacken dieses ZIP-File mit WinZip und kriegen dann dieses Witcom-Exe-Icon, auf das Sie draufklicken. Es wird uns wahrscheinlich keine Zeit bleiben, in dem Semester da auf die Technik einzugehen, die da dahinter ist. Das wäre mir schon sehr recht, wenn es ein Interesse und eine Benutzung dieser Sache gäbe. Sie haben hier, manche kennen das schon vom vergangenen Semester. Ich deute es nur kurz an, worum es geht. Sie klicken hier oben auf Open Document und wählen dann aus Data Structure 01. Das soll immer wieder zu Schwierigkeiten führen, wenn es Schwierigkeiten gibt, sagen Sie mir es mal. Ich sehe es nicht recht, woher die Schwierigkeiten kommen, aber Schwierigkeiten sind schlecht abzuschätzen von vornherein. Dann haben Sie hier unten die Struktur und auf diese, jetzt wird es wahrscheinlich abstürzen. Sehen Sie? Irgendwie, ja, es hat sich echt, na. Vielleicht, dass wir es mal im Kleinen machen. Ja, dann kriegen Sie hier, wenn Sie da ein bisschen Geduld beweisen, kriegen Sie links oben einen Standardtext, den wir genommen haben aus der HTML-Online-Version. Unten kriegen Sie verschiedene Versionen dieses Standardtextes. Rechts haben Sie den Aufbau und rechts oben den entsprechenden Kommentar. Also das, was in Structure 001 drin ist, ist hier drinnen. Da ist noch immer ein Tippfehler, sehe ich gerade. Erklärung mit 2L. Sie können auch, das ist dann die Schönheit, wenn man weitergeht, Sie können an der Stelle auch unterschiedliche Strukturen laden. Das wollte ich Ihnen nur schnell mal zeigen. Das ist sozusagen die simpelste Struktur. Das sind einfach die durchgezählten Absätze in der normalisierten Version. Aber die Schönheit besteht natürlich darin, dass Sie das, dass Sie da wechseln können. Und dass die Strukturvorgabe die eine Person über den Text legt und eine Strukturvorgabe, die die andere Person über den Text legt, auf diese Art und Weise ganz schnell miteinander verglichen werden können. Nicht nur die Strukturvorgabe, sondern jeweils mit der Strukturvorgabe verbunden die jeweilige Textsegmentierung. Sie können auch, wenn Sie mit dem Schloss-Symbol operieren, können Sie Teile des Textes einfrieren und können dann wechseln und können sich andere Texte mit reinholen. Also sind die kleinen, sind die Arbeiten, die da machen und worüber ich jetzt nicht, die wir uns da machen, worauf ich nicht eingehe und was ich nur mit Vorsicht empfehlen kann, also äußerste Vorsicht, bitte speichern Sie öfters zwischendurch. Es gibt ja eben auch einen Editor. Mit diesem Editor sollte es in absehbarer Zukunft möglich sein, auch selber schon für Sie hier Kommentare mit reinzuschreiben. Das kann ich noch nicht warmherzig empfehlen, aber wir sind da dran. Wenn das stattfindet, wenn das dann wirklich geht, dann wird das eine neue Stufe werden für auch sozusagen für Kooperationsmöglichkeiten. Ich habe doch auch sagen wir vor, wenn Sie sich beteiligen, wenn Sie hier sozusagen Kommentare zu meinen Kommentaren machen wollen oder so, das mit einzubeziehen. Ich habe eine Sache gekriegt, wenn ich heute dazu komme, weiß nicht, wahrscheinlich werde ich heute nicht mehr dazu kommen, aber von Herrn Glasner und Herrn Nickel, die zum Beispiel einen Kommentar geschrieben haben zu Passagen von dem, was ich im letzten Semester vorgetragen habe. Es bietet sich geradezu an, diese Form von gemeinsamen, sich aufeinander beziehen, von Kommentaren, von Korrekturen und so damit reinzunehmen. Ich will jetzt nicht von vornherein versprechen, dass das alles da reinkommt, weil da hat man ein bisschen die Schwierigkeit, dass Papier ist geduldig und digitale Speicherung ist noch viel geduldiger als Papier. Das Problem ist dann, wie findet man sich an dem Ding wieder zurecht? Das heißt, es braucht schon eine sozusagen auch gewisse Ausarbeitung, würde ich mal sagen. Aber das, was da drin ist zum Beispiel, glaube ich, kann man auch wirklich aufnehmen und kann in den Arbeitsprozess mit einfließen lassen. Also das ist jetzt mal noch ein Hinweis auf das Kommentierungsprojekt, das mir da am Herzen liegt. Das war also jetzt mal eher der technische Teil. Ich glaube, da bin ich dann auch wirklich für heute zu Ende. Hat eh schon wieder zu lang gedauert. Möchte da jemand noch was dazu bemerken? Wenn nicht, dann schalte ich die Projektion aus, weil ich glaube, die brauche ich heute dann nicht mehr. Können wir auch Licht machen. Und dann gehe ich zum zweiten Punkt, den ich mir für heute vorgenommen habe. Und das ist eine Rekapitulation der Abbildtheorie, der Problematik zumindest, der Abbildtheorie aus der Zeit vor dem Manuskript 115, also im Speziellen des Traktatus. Der Traktat ist ja berühmt dafür, dass da drin eine Abbildtheorie vorkommt und ich kann Ihnen nicht und will Ihnen nicht, also ich könnte es wahrscheinlich, aber ich will Ihnen nicht eine breite Darstellung der ganzen Problematik geben, die im Traktat mit der Abbildtheorie sich verbindet. Ich habe einen Artikel, den ich vor langer, langer Zeit geschrieben habe, da gab es noch keine Computer in Wirklichkeit, darum habe ich den nicht digital, der ist im Seminarapparat, Bilder, zweiwertige Logik und Abbildtheorie im Traktat von mir, den finden Sie, der ist erst in der Zeitschrift für philosophische Forschung erschienen, vor langer Zeit, und es gibt einen zweiten Artikel, der ist online. Der heißt nicht so, dass man glauben würde, dass was mit Wittgenstein damit zu verbinden ist. Der hat aber ungefähr zu zwei Drittel, der geht eigentlich hauptsächlich über Wittgenstein auf einem gewissen Umweg, und der heißt Holistic Reductionism, The Case Against the Case Against Carnap. Also es steht Carnap im Titel, es ist ein bisschen eine Täuschung, ein Täuschungsmanöver. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig selber wollte. Aber im Prinzip geht es um einige wichtige Themen im Zusammenhang mit Traktat und auch mit Abbildtheorie, die ich hier jetzt auch noch streifen werde und die Sie nachlesen können. Der Link ist auf der Wittgenstein-Seite. Ich mache jetzt das Folgende. Ich bediene mich eines Artikels, der eine sehr knappe und taugliche Zusammenfassung dessen gibt, worum es im Traktat in der Abbildtheorie geht. Der hat die entsprechenden Stichworte, mit denen man sich die Sache in etwa klar machen kann. Und das taugt dazu, von dort aus in Abhebung davon größere Klarheit zu kriegen darüber, was dann eigentlich passiert, wenn der Wittgenstein im Jahre 1933 von Bildern redet. Der redet eben noch immer oder schon wieder, ist gerade die Frage, vom Bild, von Abbildung, aber es haben sich die Umstände doch gehörig gewandelt und die Wandlung dieser Umstände wird auch sehr schön durch den Titel dieses Artikels signalisiert. Diesen Artikel finden Sie auch in dem ersten Band der Sammlung von Stuart Schenker und der Artikel selber ist auch von einem Bekannten, nämlich von Peter Hacker, also das ist dasselbe wie Hacker und Baker und Hacker, beide zusammen und Hacker dann auch alleine sind ja sehr bekannte Wittgenstein-Kommentatoren und Wittgenstein-Experten und der Artikel heißt The Rise and Fall of the Picture Theory. Ich greife aus dem Artikel auch nur einiges heraus. Er ist analytisch schärfer, als es jetzt zum Ausdruck kommt, in dem, was ich sage. Mir geht es darum, bestimmte General Outlines Ihnen klar zu machen, um das in Erinnerung zu rufen, damit Sie das platzieren können. Was er zunächst mal sagt und was sozusagen zum Standard dessen gehört, was Sie wissen müssen, wenn Sie Wittgenstein-Traktat nur irgend interessant finden, ist, es geht im Traktat um ein Unternehmen, die Form der berechtigten Sprachausdrücke von vornherein festzulegen. Wie darf ich reden, damit ich keinen Unsinn rede? Das ist eine der Fragen, mit denen man hineinkommt in die Absicht, die der Wittgenstein im Traktat vertritt. Warum fragt er das? Weil der Traktat eine implizite, explizite Polemik gegen das Herumreden ist, sagen wir mal so. Nutzloses, unkontrollierbares, metaphysisches, poetisches, schwatzhaftes Reden, wo man nicht richtig weiß, heißt es jetzt was oder heißt es nichts? Was soll das heißen? Diese Form, in der sich die Philosophie immer wieder mal auch ausgezeichnet hat. Also man kann, um es einmal positiv zu wenden, nicht? Jetzt anti-Wittgensteinianisch, haben gerade in der Postmoderne ist ja ein schönes Betätigungsfeld diesbezüglich, ist immer wieder auch das Motiv rangekommen, es geht darum, die Produktivität der Sprache, die Vieldeutigkeit, die Unfestgelegtheit, dass es kann das eine und es kann das andere sein, stark zu machen. Wir dürfen uns nicht einschnüren lassen durch banale, aufgezwungene oder sonst welche positivistische Festlegungen, sondern wir brauchen Bewegungsfreiheit der Sprache. Für die Bewegungsfreiheit der Sprache brauchen wir Kreativität. Für die Kreativität brauchen wir den Mut zum Unsinn, den Mut zum Risiko, solche Sachen. Ist eigentlich, wenn ich das so sage, ja viel moderner als Wittgenstein. Und dennoch ist es also so, was nicht nur dennoch, sondern es ist nun einfach mal so, dass der Traktat ein Versuch ist, dem entgegenzutreten, aus einer sozusagen Verletzung, aus einer Einstellung, wo man sagt, diese Form von frei laufender Sprache hat uns nicht weitergebracht. Das führt in eine Form von Konventionalismus, von Traditionspflege, von Freundlichkeit gegenüber allen und jeden und auch im Speziellen von Unsinn, die wir nicht haben wollen. Ich komme ein bisschen ab und kehre gleich wieder zurück zu dem, worum es da geht. Es geht um Bedingungen klar formulierter Art, wie Sprache verwendet werden darf. Und da ist eine der Wittgensteinschen Hauptideen die, dass er sagt, nur das, was Welt, wie sie sein könnte, beschreibt, also was man als wahr oder falsch herausfinden könnte, nicht einfach das, was wahr oder falsch ist, sondern was wahr oder falsch sein könnte, nur das, was beschreibt, was wahr oder falsch sein könnte, darf und kann man auch sinnvoll sagen. Die Dinge, die nicht möglich sind, also Unmöglichkeiten in jeder Art und Weise, sind nicht sprachlich selber erlaubt. Also was nicht möglich ist, was damit abgestellt werden soll, ist die Vorstellung, ich kann Sätze produzieren und nicht wissen, worauf sie sich beziehen und hoffen, dass irgendwann einmal jemand kommt und sagt, ja, darauf passt's. Ja? Also das sind die Effekte, gegen die es da geht. Warum geht das nicht? Man könnte ja natürlich sagen, das ist eine sehr produktive Geschichte. Es geht nicht, weil, würde Wittgenstein sagen, das ist natürlich die ganze Tradition, die dahinter steht, das ist hoch anfällig auf Scharlatanerie. Denn einen Satz in den Mund zu nehmen, für den man nicht eintreten kann, von dem man nicht sagen kann, was mit dem passiert, von dem er hofft, ja, vielleicht kommt morgen jemand, der was damit anfangen kann. Und wenn er was damit anfangen kann, kann ich es aber nicht voraussagen. Das ist nicht die Form, wie man mit Sprache umgehen soll. Also ein bisschen locker gesagt jetzt. Wie schaut eine Theorie aus, die diesen Bedingungen erfüllt, nachkommt? Eine solche Theorie hat im Prinzip zwei Arten von Sätzen. Die eine Art von Sätze sind die Elementarsätze. Diese Elementarsätze greifen direkt auf das hin, auf das zu, was in der Welt ist, auf Sachverhalte, und haben die Besonderheit im Traktat, dass jeder Elementarsatz für sich steht. Das sind alles lauter Einzelerkenntnisse. Also dann unten, am weitesten unten in der Welt sind diese einfachsten Aussagen, die wahr oder falsch sind und bestehen können oder nicht bestehen können. Dann gibt es eine zweite Stufe drüber, und diese zweite Stufe sind die Zusammensetzungen aus den Elementarsätzen, die sogenannten Molekularsätze, die gebildet werden durch die Wahrheitsfunktionen, und nicht und oder solche Dinge. Da, wenn man so will, sind die Elementarsätze, sind die einzelnen Lego-Steinchen, verzeihen Sie mir den spielerischen Vergleich, Sie haben sozusagen nicht weiter analysierbare Lego-Steinchen, die bestimmte Formen nun einfach mal sind, und Sie können diese Lego-Steinchen zusammenbauen mit Hilfe von Steckmodulen in kompliziertere Konstrukte. Und so baut sich die Welt nach dem Traktat im Prinzip auf. Ich habe über diese Sachen in dem genannten Artikel genaueres gesagt und lasse mich da jetzt nicht drauf ein. Was wir aber brauchen, ist, dass wir diese Form des Sprachaufbaus jetzt zusammensehen müssen mit der Frage, wie kann uns denn Sprache etwas mitteilen über die Welt? Ich habe jetzt in der Darstellung ganz einfach davon gesprochen, dass man nur die Sätze mit Recht verwenden kann, die etwas sagen können, was in der Welt ist. Die Frage ist, wie kommen Sätze zur Welt? Wie ist dieses Verhältnis? Vor allem angesichts dessen, dass man, es ist schon mal eine erste wichtige Bemerkung diesbezüglich, dass man sagen muss, Sätze sind auch Teil der Welt, nach Wittgenstein ganz explizit. Das heißt, Sätze sind Teil der Welt, so wie Stühle oder Personen oder Uhren oder Plakate. Und bei Plakaten fragt man sich ja auch, was sie sagen. Aber bei einem Stuhl zum Beispiel fragt man sich ja auch nicht, was der bedeutet. Ne? Die Besonderheit bei Sätzen, oder in der Regel fragt man sich nicht, was der Stuhl bedeutet, der hat eine Funktion, die ist außerhalb der Frage, was sagt mir das jetzt, was wird durch diesen Stuhl ausgedrückt. Sätze sind dadurch gekennzeichnet, dass es Gebilde sind, die Teil der Welt sind, die aber nicht einfach Teil der Welt sind, sondern auch etwas über Welt mitteilen. Die eine Form haben, die geformt sind, auch Stühle sind geformt, die Form des Satzes besteht nicht einfach darin, dass er irgendwo anfängt, aufhört oder sonst was, sondern die Form des Satzes ist etwas ganz was Besonderes. Also sprachartige Formen sind etwas ganz etwas Besonderes, und das merkt man jetzt eben darin, dass man sagt, die Form, die solche sprachartige Ausdrücke haben, hat die Eigenschaft, zusammenzustimmen mit der Form dessen, worüber diese sprachartigen Ausdrücke handeln, wovon sie reden, was sie sagen. Das ist jetzt eine alltagssprachliche und vielleicht ein bisschen verwirrende Art und Weise gewesen, den Fachausdruck einzuführen, den es da einzuführen gibt, nämlich die Isomorphie. Die Sprachausdrücke haben dieselbe Form wie die Welt, die durch die Sprachausdrücke dargestellt wird. Und weil das beides zusammenpasst, weil das eine genau zum anderen passt, deswegen kann man davon sprechen, dass Sätze etwas von der Welt mitteilen. Wenn wir, also Wittgensteins Beispiel ist das von Isomorphie. Eines der Beispiele ist das, was passiert, wenn Sie eine Grammophonplatte abspielen. Dann gibt es eine Form der Grammophonplatte, also der Vinylplatte. Es gibt eine Form der akustischen Schwingungen. Es gibt akustische Schwingungen, die produziert werden. Diese akustischen Schwingungen treffen auf ihr Ohr, erzeugen dort wiederum ein Formmuster und führen dazu, dass sie die Musik hören. Zwischen diesen verschiedenen Formen innerhalb dieses Mediums besteht eine Isomorphie. Das könnte man sagen, nicht zwischen dem Ablauf der Jahre und den Jahresringen besteht eine Isomorphie. Das ist also mal die eine Grundlage der Abbildtheorie, dass es diese Formen gibt. Man muss noch dazu sagen, zeige ich jetzt nicht, dass Isomorphie auch ein mathematischer Begriff ist, den man genau definieren kann, mengentheoretisch, und der also hier die Attraktivität hat, dass man auch damit operieren kann, wie das sozusagen genau sich definieren lässt. Jetzt ist aber wichtig, dazu zu sehen, dass diese Isomorphie alleine noch nicht dazu ausreicht, das Funktionieren der Sprache zu erklären. Denn wie man an dem Grammophonbeispiel, am Musikbeispiel gut sieht, das Abspielen einer Tchaikovsky-Symphonie ist keine Aussage. Ne? Das heißt, man operiert hier zwar mit Isomorphien, aber das sind keine Aussagen. Darum ist es wichtig zu sehen, dass die besondere Funktion, die die Abbildtheorie im Zusammenhang mit Sprache im Traktatus erfüllt, die ist, dass zur Isomorphie noch die Urteilsfunktion dazukommt. Die Urteilsfunktion von der Art, wo kommt die Urteilsfunktion her? Die Urteilsfunktion kommt natürlich her von der klassischen Logik, kommt davon her, dass wir mit Sprachausdrücken konfrontiert sind, zu denen wir Stellung nehmen, urteilen Stellung nehmen können, indem wir sagen, im elementarsten Fall, ja oder nein. Wir können zu Sprachausdrücken noch ganz andere Stellung nehmen. Wir können sagen, lass mich in Ruhe, oder können sagen, ja, ich komme gleich oder sowas ähnliches. Aber es handelt sich hier um Logik. Diese Anregungen kommen beim Wittgenstein aus der von Frege her bestimmten Tradition. Der sagt, das Wichtigste, was einen Satz überhaupt nur zum Satz macht, ist, dass es ein Lautgebilde oder ein Schreibgebilde ist, das einer ganz bestimmten Praxis unterliegt. Und die Praxis, der das Ding unterliegt, die Praxis, die dieses Lautgebilde zum Satz macht, ist die Praxis, zuzustimmen oder abzulehnen. Also das ist der elementare logische Zug dran. Das ist etwas, was von anderer Seite, aus anderer philosophischer Einstellung stark bestritten wird, bestritten werden kann. Man kann sagen, wenn man Sätze damit definiert, dass es Ausdrücke sind, dass es Sprachproduktionen sind, die wahr oder falsch sind, dann hat man das Ganze schon eingeengt auf Zweiwertigkeit, auf eine ganz bestimmte weitere Vorgangsweise. Auf das gehe ich jetzt nicht ein, ich weise nur darauf hin. Für Wittgenstein ist das so. Und wenn man sich jetzt die Isomorphie und die Wahrheitswerte zusammen denkt im Hinblick auf Sprachausdrücke, dann hat man die Situation, dass man sagt, Sätze bilden Welt ab unter den Bedingungen, dass man sie als wahr oder falsch befindet. Und was heißt das? Ich bin konfrontiert mit so einem Sprachausdruck. Der Sprachausdruck hat eine Form, und wenn ich dem Anspruch, den diese Form dieses Sprachausdruckes an mich stellt, zustimme, dann heißt das, das, was der Satz darstellt, die Form, die der Satz darstellt, ist ein Abbild dessen, wie die Welt ist. Das ist die Abbildtheorie in a nutshell, wenn ich es mal so sagen kann. Sie können sich das, ich habe jetzt nicht viel Hecker zitiert, aber lese Ihnen vielleicht noch das vor. Auf zwei Passagen komme ich jetzt noch. Die eine Passage, die das ganz schön zusammenfasst. An elementary proposition, ja, was ich da jetzt noch dazu sagen will, das habe ich nicht jetzt ausgeführt. Das gilt für die Ebene der Elementarsätze, diese Sache mit Abbild war falsch, so ist die Welt. Im Falle der zusammengesetzten Sätze brauche ich das nicht mehr, weil da übernehmen die Regeln der Wahrheitsfunktionen meine Korrekturmöglichkeiten und meine sozusagen die Regulation dessen, was gesagt werden kann. Also da müssten wir jetzt dran reingehen in die Aussagenlogik, Prädikatenlogik nicht, in die Aussagenlogik reingehen, um zu zeigen, dass die Gesetze, nach der die Aussagenlogik ihre zusammengesetzten Ausdrücke formuliert, das sind eben Gesetze, die es gestatten, dass gesetzt den Fall, Elementarsätze sind wahr oder falsch, zusammengesetzte Sätze nach bestimmten Regeln richtig oder falsch sind. Das ist sozusagen die Fortsetzung. Aber eine elementary proposition, Wittgenstein argues, is a fact, das sind wir jetzt, Satz ist so wie ein Stuhl, the fact that the names in it are combined according to syntactical rules in the way in which they are. Also so wie der Stuhl zusammengesetzt ist, das Beine und so, ist ein Satz syntaktisch zusammengesetzt, Elementarsatz zusammengesetzt auf bestimmte Art und Weise. Dieser Satz represents by means of constituting a logical picture a possible state of affairs, namely that state of affairs which consists of the objects named by its constituent names being concatenated as it says they are. lasse ich da mal dabei. Mir ist klar, jedes Mal, wenn ich das so darstelle, denke ich mir selber, mein Gott, das ist doch komplett banal. Ja? In einer gewissen Weise ist doch das ganz banal, um diesen Eindruck, dass es ist nur banal, zum Teil ist es wichtig, dass es banal ist, soll auch banal sein, es soll ganz einfach sein, das gehört zu den genialen Kurzschlüssen, die der Wittgenstein eben im Traktat da vorschlägt, aber es ist nicht nur so banal, wie das da als erstes klingt, da müsste man allerdings deutlich in die Tiefe gehen, um zu zeigen, was die, es ist nicht hochkompliziert, es ist nur hochelegant, wenn man sich es genauer ansieht, aber dafür, wie gesagt, verweise ich Sie mehr auf meinen Artikel. Jetzt will ich den letzten Teil, den Rest, der mir noch bleibt, will ich jetzt verwenden, um vorzubereiten den Schwenk, der uns dann beim nächsten Mal zum Manuskript 115 führen wird. Und das ist unter Hecker, bei Hecker vorgestellt als The Transformation of the Methodological Principles. Also es heißt The Rise and Fall of the Picture Theory. Und das Interessante ist also, woher kommt der Zusammenbruch dieser Form von Abbildtheorie? Was sind da die Motoren dahinter? Woher kommt das? Und das, finde ich, stellt der Hecker sehr, sehr gut dar, auf eine Art und Weise, die gut mit dem zusammenpasst, wie ich auch den Kommentar von Manuskript 115 beginne. Und zwar im Prinzip sagt er Folgendes. Im Prinzip sagt er, es ist jetzt nicht so deutlich geworden, wie ich es dargestellt habe, weil ich es absichtlich ein wenig unterspielt habe. Aber wenn man mit dieser Abbildtheorie im Rahmen des Traktates operiert, dann braucht man irgendwo, braucht man doch ein Subjekt. Irgendwo braucht man ein Ich, das einen Satz beurteilt. Habe ich ja gesagt. Also das Beurteilen, von dem ich geredet habe, ist eine Tätigkeit, die ganz unterschiedlich ist davon, dass man in der Welt vorhanden ist. Also man könnte sagen, der Unterschied zwischen dem Vergleich, also der Unterschied zwischen dem Satz und dem Stuhl besteht darin, dass ein Stuhl nicht beurteilt wird. Ein Stuhl steht herum irgendwo. Ein Satz kann auch irgendwo in der Luft hängen oder kann auch sogar stehen. Ja? Ein Satz kann auch irgendwo herumstehen. Aber das Interessante ist, dass der Satz, wenn er da noch so lange steht, kein Satz ist, wenn nicht jemand etwas Spezielles mit ihm tut, nämlich ihn zu beurteilen, ihn daraufhin zu überprüfen, in dem einfachsten Fall, ob das stimmt, was er sagt. Und das ist nun der Punkt, wo ich ganz notgedrungen darauf zu sprechen kommen muss, dass jemand etwas mit dem Satz tut, dass ein Urteil etwas ist, was eine Person tut mit einem Anspruch. Also das ganze Motiv, einen Anspruch zu erheben über ein Verhältnis zwischen einem Ding, das nicht nur ein Ding ist, sondern auch eine Abbildung von etwas ist, zu etwas, wovon es abbildet. Das ist ein Bereich, der offen steht einmal. Und dieser Bereich ist etwas, was beim Wittgenstein im Traktat, wie Sie vermutlich wissen, komplett unterbelichtet wird. Das ist etwas, wovon er in Wirklichkeit nichts wissen will. Er tut so, als ob die Bilder, also das heißt die Satzformen, die Satzstrukturen, die da so isomorph sind, als ob die das auf irgendeine Art und Weise geheimnisvoll selber schaffen würden, was abzubilden. Es ist halt, wenn der Satz diese und diese Form hat, dann bildet das einen bestimmten Sachverhalt ab. Aber das kann der Wittgenstein selber nicht aufrechterhalten, weil er jemanden braucht, der diese Formen miteinander in Beziehung setzt. Also die Beispiele, die ich gebracht habe über die Tschaikowski-Symphonie, könnte man jetzt so weiterführen, dass man sagt, wenn sich naturgegeben Sachen ergeben, die in Isomorphie zueinander stehen. Also zum Beispiel Erosionsmuster durch den Wind. Ja? Wenn ich eine Düne sehe oder eine Felslandschaft sehe und diese Felslandschaft ist auf eine bestimmte Art und Weise erodiert, dann ist diese Erosion nichts anderes als eine Isomorphie zu den Wirkungen der Naturgewalten auf diese Szene. Wenn ich das mache, dann habe ich überhaupt, das gibt es sozusagen auch ohne, dass es Menschen gibt. Ja? Das ist keine Abbildung, das ist keine Aussage. Um zur Aussage, um sagen zu können, was ich sage, diese Erosion zeigt mir, was das Witterungsmuster ist, um das sagen zu können, muss ich eine Beziehung aufstellen, muss ich eine Beziehung zwischen der einen Form und der anderen Form aufstellen und muss diese Beziehung beurteilend behandeln. Und das kommt nicht vor in der Welt, die darin aufgeht, dass es Dinge und Sachverhalte alleine gibt. Also die geeignete Konfrontation zwischen dem einen Typ von Ding, nämlich Satz, und dem anderen Typ von Ding, nämlich Sachverhalt, die fällt in einen Bereich, über den sich der Wittgenstein im Traktat ausschweigt und von dem er zweierlei sagt. Das ist diese das Ich. Er spricht vom Ich, aber vom Ich sagt er zweierlei. Das will er dort nicht drin haben in der Logik. Das Ich in der Logik, das heißt aber gleichzeitig die Instanz, die Urteile fällt und die Frage, aufgrund von welchen Vorgängen werden diese Urteile gefällt, die will er gerade nicht drinnen haben. Er will eine Logik der Sprache haben, die nach solchen Abbildungsmöglichkeiten funktioniert. Und zum Ich sagt er jetzt zweierlei. Das Ich fällt auf der einen Seite in die Psychologie und auf der anderen Seite in die Metaphysik. Also, wie das dann dazu kommt, dass du Ja oder Nein sagst, das ist dein Privatproblem, das kann mich als Philosoph nicht interessieren. Das müssen sich die Psychologen ausschnapsen. Das ist das eine, was er sagt, und das andere, was er sagt, ist, natürlich gibt es das Ich auch. Also, das Ich ist an dieser Stelle nicht ein Teil der Logik, nicht ein Teil der Philosophie, sondern etwas Kontingentes. Es geht darum, wie die Sache ist und nicht, wie sie mir vorkommt. Es gibt aber ein Ich sehr wohl. Dieses Ich ist das metaphysische Ich. Dieses Ich zeigt sich und das ist das Ich jenseits der Welt, nicht in der Welt. Also das ausgerechnet, was das Ich nicht kann, wo es ausgeschlossen ist davon, ist in der Welt diese Differenz aufzubauen zwischen einer Form und dem, was die Form darstellt. Diese besondere Falte, würde der Deleuze sagen, nicht? Dieses Verhältnis, diese Gebrochenheit, die traditionellerweise immer das Bewusstsein haben sollte gegen das, wovon sie bewusst ist. Die Innenwelt, wenn man es ganz banal sagen will, das Vorstellen, das in mir eine Rolle spielt und das einen sonderbaren Kontakt, ein eigenes Verhältnis zur Welt hat. Alle diese Bruchphänomene, die in der traditionellen Philosophie, in der Subjektivität mit drinnen waren, die werden aus dem Traktat rausgenommen, obwohl sie dort letztlich auch notwendig sind. Der Hecker formuliert das sehr, sehr gut. Er sagt, one might say that the anti-psychologism of the Tractatus, also der antipsychologische Affekt vom Tractatus, so wie bei Frege auch, zu wenig radikal war. Er hat, dieser Antipsychologismus hat die Psychologie aus der Logik ausgetrieben, und was war der Preis? Der Preis war, dass man in Geheimniskrämerei im Zusammenhang mit dem menschlichen Geist hineingefallen ist. Weil den menschlichen Geist quasi braucht man, irgendwas braucht man, um diese Funktion der Darstellung explizieren zu können. Und wenn das nicht in der Philosophie drinnen ist, dann fällt es sozusagen entweder in die Beliebigkeit der Psychologie oder aber man sagt, es ist eben das Prinzip des Ich, das nicht mehr Teil der Welt ist. Warum ich das alles jetzt so vorbereitet habe, ist, weil das jetzt genau der Absprungspunkt ist für das, womit ich das nächste Mal weitermachen werde, nämlich, dass man im Manuskript 115 ganz unbedenklich den Wittgenstein auf einen neuen Trip sieht, auf einer neuen Betrachtungsweise. Er redet über Erinnerung, er redet über Bewusstsein, er redet über Ich, er redet darüber, dass Bilder uns etwas sagen. Diese ganze Sache, die im Traktatus tabu ist, ist an dieser Stelle ganz kommentarlos. Man kann überhaupt nicht sagen, dass er sich da korrigiert hat. Es kommt einfach. Es ist einfach wieder da. Man merkt an der Stelle, wie forciert und dogmatisch er im Traktatus das abgeschnitten hat. Er hat gesagt, im Traktat so in etwa, lass mich damit in Frieden, damit beschäftige ich mich jetzt nicht, ich muss die Sache zu Ende bringen. Und was er jetzt dann hier macht, ist aber, er greift es wieder auf und er hat eine Vorstellung von Bild, die also viel mehr mit den bekannten Kategorien von Bild zu tun hat und auch den bekannten philosophischen Problemen mit Bild zu tun hat als im Traktatus. Sehen Sie sich das an, vielleicht auch, was ich da geschrieben habe. Ich werde unmöglich das alles rekapitulieren können, was ich vergangenes Semester gemacht habe. Ich werde den Einstieg rekapitulieren, dass man das Hauptproblem hat und werde dann fortfahren irgendwo bei Paragraph 30 oder so irgendwas, beim Vexierbild, wenn Sie sich das mal anzusehen beginnen.